Hallo, hier ist das Politopia-Magazin auf Radio X 91,8 MHz. Ich bin hier zu Gast in der Ausstellung Bewegte Zeiten in Frankfurt in den 1960ern mit dem Kurator der Ausstellung, Herrn Dr. Häfner, und der Pressesprecherin, Frau Dr. Matron. Und wir werden uns jetzt ein bisschen vertiefen in die 1960er. Herr Dr. Häfner, zeigen Sie uns doch vielleicht so einzelne Stationen. Was sind die Highlights der Ausstellung?
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu dieser kleinen Radiotour durch unsere Ausstellung. Unsere Intention, weil nach Highlights gefragt waren, war eher, die bewegten 60 Jahre in Frankfurt im Gesamten darzustellen. Hören mit Ihnen nachher so ein bisschen durchgehen, politische Aspekte, bauliche Aspekte, kulturelle Aspekte, natürlich auch Protest und Wirtschaft und Sport. Aber unsere Intention war, jetzt keinen Fokus zum Beispiel auf die Protestbewegung zu legen, sondern die Entwicklung für Frankfurt eben für ein gesamtes Jahrzehnt aufzuzeigen. Und die Ausstellung zeigt sehr direkt, wie weltpolitische und bundespolitische Ereignisse hier in Frankfurt sich niederschlugen, aber auch eben ganz spezifisch stadtgeschichtliche Aspekte.
Dann machen wir zuerst ein bisschen Musik und gehen gleich in die nächste Station. Ich sehe hier neue Akzente im Frankfurter Stadtbild.
Genau, wir thematisieren neben den gesellschaftlichen Aspekten auch zum Beispiel das Themenfeld, wie wird denn gewohnt in den 1960er Jahren. Und natürlich eins der prägendsten Bauprojekte ist der Bau der Nordweststadt. Seit den 50er Jahren in der Diskussion, dann von 1961 bis 1972 realisiert. Und dann sieht man sehr schön, dass diese Bauprojekte natürlich nicht in den 60er Jahren aus dem Nichts entstanden, sondern eine breite Kontinuität haben. Und diese Wohnform war natürlich in den 60er Jahren etwas anders als in den 50ern. Man baute lichtdurchflutete Räume in Grünflächen. Der Verkehr hatte ganz maßgeblichen Einfluss. Alles Funktionen, die schon in den 50ern en vogue waren und versucht wurden umzusetzen, aber dann in den 60er Jahren im Wohnungsbau und im Siedlungsbau in Frankfurt sich deutlich durchschlugen. Mit der Nordweststadt verbunden ist natürlich das Nordwestzentrum, also das Thema Konsum, auch ein übergesellschaftliches Thema. Heute ist ja das Nordwestzentrum ein reines Einkaufszentrum, so war es in den 60er Jahren nicht gedacht. Es war auch in den 60er Jahren noch nicht überdacht, sondern es war ein offener Platz in der Mitte und es war gedacht als Gemeinschaftszentrum für die Nordweststadt, wo man neben Einkaufen insbesondere eben Stadtteilaufgaben erledigen konnte. Also von der Stadtbibliothek über einzelne Schulen, über Behördengänge, über die Polizei, über die Post etc. Und neben diesem einen Stadtteilzentrum gab es noch drei weitere in der Nordweststadt. Und auch mit der Ernst-Reuter-Schule, Frankfurts sozusagen große Reformschule, wo man versuchte, die gesellschaftlichen Diskussionen um bessere Bildungschancen, um die Notengebung, um die Ausbildung von Lehrern, wie entscheiden Lehrer im Lehrerkollegium und so weiter, eben hier umzusetzen. Und das machte eben die Nordweststadt zu einem ganz besonderen Stadtteil, zum einen in Wohnen, zum anderen in Sachen Verkehr, aber auch in Sachen Bildungspolitik.
Gerade in Sachen Verkehr, da hat man ja ein Konzept entwickelt, das autofreundlich ist, was man in Offenbach ja dann noch weiterentwickelt hat und in Frankfurt dann stecken geblieben ist.
Das Thema Verkehr ist seit den 50er Jahren in Frankfurt eines der maßgeblichsten Themen und wir haben in der Ausstellung auch diverse Videos, bei denen Sie sich anschauen können, wie bedrückend dieses Thema für die Frankfurter waren. Im Endeffekt hat man das Gefühl, der Fußgänger blockiert den Radfahrer, der Radfahrer den Autofahrer, der Autofahrer die Straßenbahn und so weiter. Das lag natürlich in der Städteplanung der Nachkriegszeit, das per se für diesen wachsenden Verkehr in der Stadt und auch bedingt durch den großen Zuzug nach Frankfurt natürlich erstmal die Stadtplanung nicht ausgelegt war. Die Diskussionen kommen aus den 50ern, schwappen in die 60er und man will die Verkehrsnot beheben. Frankfurt hat diverse Vorstellungen, wie das gehen könnte, aber das maßgebliche Ziel ist ein Massenverkehrsmittel. Wir kennen das heute, die U-Bahn. In den 50er Jahren waren aber schon andere Maßnahmen in der Diskussion und die konkretisierten sich Anfang der 60er. Eine sogenannte Allwegbahn war eine Lösung, die auch diskutiert wurde. Die erinnert etwas an den heutigen Transrapid, also eine Schienenbahn, die über den Straßen verläuft, als zweite Verkehrsebene über der Straße, nicht unter der Straße wie die U-Bahn. Dafür war die FDP, die CDU und die SPD im Stadtparlament waren für die U-Bahn-Lösung. Und das ist eines der wenigen ganz großen Differenzen in der Frankfurter Stadtpolitik im Großen für die 60er Jahre. Bei den anderen Maßnahmen war man sich größtenteils einig in der Sache, aber bei den Details immer Unterschiede. Ein anderes Beispiel ist das Nordwestzentrum. Das wurde durch einen Investor gebaut. Dafür war die SPD, die das mit ihrer Mehrheit im Stadtparlament auch durchsetzte, während die anderen Parteien eher auf die Umsetzung von städtischer Hand setzte. Das macht auch beispielhaft, wie im Zweifelsfall entschieden wurde. Die SPD immer absolute Mehrheit in den 60er Jahren und setzte dann im Zweifelsfall immer ihre Vorgaben im Stadtparlament durch.
Ja gut, prima. Da sehe ich noch eine Sache, die mich auch interessiert, und zwar Medien in den 60er Jahren. Da gibt es Theater, politisches Theater, aber auch Zeitungen und ja, drei Programme. Frankfurt war ja in den 60er Jahren auch der Schauplatz von Auschwitz-Prozessen, und zwar am 20. Dezember 1963 bis zum 20. August 1965. Ein großer Name dabei ist auch Fritz Bauer als hessischer Generalstaatsanwalt. Was gibt es hier in dieser Station dazu zu sehen?
Genau, wir beleuchten die drei Frankfurter Auschwitz-Prozesse in den 1960er Jahren. Neben dem eben schon erwähnten ersten gab es noch zwei Nachfolgeprozesse, 1966, 67 und 1968, aber dann mit weniger Angeklagten. Und maßgeblicher Initiator dieser Prozesse war Fritz Bauer, der das Verfahren maßgeblich vorantrug und insbesondere auch die Zeugenbefragung im Vorfeld. Der Prozess ist ja nur das Ereignis in Frankfurt, aber davor waren eben intensive Recherchen, Zeugenbefragungen, die Einladungen der Zeugen hier nach Frankfurt im Vorfeld zu klären und auch das Verfahren selbst. Und das steuerte maßgeblich Fritz Bauer mit seinem Team. Und es machte den Frankfurterinnen und Frankfurtern, auch der bundesweiten Öffentlichkeit, nochmal führte es vor Augen, was dort in Auschwitz passierte. Es traf natürlich etwas auf den Vorwurf, dass man den Deckmantel des Schweigens über die Geschehnisse in Auschwitz legen wollte. Und nun gab es mehrere Prozesse in Frankfurt, die genau das widerlegten. Der Prozess war öffentlich und es nahmen tausende Schulkinder aus Frankfurt hier teil, neben den alten Journalisten und weiteren Interessierten. Und flankierend fanden auch Ausstellungen in der Paulskirche statt, die das Gräuel von Auschwitz nochmal visualisierten und deutlich machten. Und darüber hinaus waren natürlich die Zeugenaussagen der Betroffenen aus Auschwitz selbst das emotionalste und prägendste für alle, die das miterlebten. Und wir haben auch die sogenannte Boga-Schaukel hier in der Ausstellung zu sehen, wo
man sieht hier eine Puppe, die kopfüber an den Beinen, auch glaube ich gefesselt an Händen und Beinen über einem Stab hängt, an einer Art Schaukel.
Genau, so funktionierte das, ein menschenverachtendes Verfahren, und der Zeuge visualisierte also im Prozess nochmal, was er in Auschwitz erleiden musste. Und das ist also der Verdienst von Fritz Bauer, dass er all diese Gräueltaten versuchte aufzuklären und dann auch es zu mehreren Gerichtsurteilen und hohen Gefängnisstrafen kam. Und der Prozess hatte eine große Medienwirkung und führte dazu, dass zum Beispiel auch gegen den früheren Frankfurter Polizeipräsidenten und SA-Gruppenführer Adolf Heinz Beckerle ein weiterer Einzelprozess geführt wurde. Hier ging es nicht um Gräueltaten in Frankfurt, sondern die er als deutscher Gesandter in Sofia zwischen 41 und 44 im Zweiten Weltkrieg befohlen hatte. Und so setzte Fritz Bauer einen neuen Maßstab für Aufklärung und für auch Gerichtbarkeit über eben die NS-Verbrechen. Und die große Medienwirksamkeit führte dann natürlich auch dazu, dass bei vielen jungen Bundesbürgerinnen und Bürgern der Ruf nach mehr Aufklärung über die NS-Zeit eben eine der zentralen Forderungen war, gerade in der Studentenbewegung, weil man natürlich durch die neuen Fakten und durch die neuen Aussagen aus diesem Prozess draufgestoßen wurde, dass viele Altnazis noch in den Verwaltungen oder in den Gerichten saßen, und dieser Prozess nährte auch eben die Forderung nach Aufklärung der NS-Verbrechen.
War ja vor allen Dingen einer der ersten Prozesse, die eigentlich das Schweigen der vorherigen Kriegsgenerationen ja aufgelöst hat. Man hat ja über solche Sachen in der Bundesrepublik grundsätzlich geschwiegen, und da wurde nicht viel öffentlich drüber geredet. Jeder wusste, jeder hatte irgendwo was Dreck anstecken oder wusste von etwas. Das war ja dann quasi der Auftakt der Aufklärung, dass man sagte, okay, die Generation der Kinder dieser Kriegsgeneration stellt Fragen.
Ich sag mal jein. Also es gab natürlich auch das große Vorhaben der Amerikaner zur Entnazifizierung, die das auch in den frühen Nachkriegsjahren maßgeblich vorangetrieben haben. Sie wissen, es gab dann 5 Gruppen an Belasteten, diverse Gerichtsverfahren, auch die gab es schon. Es gab natürlich den Nürnberger Prozess selbst und die Nachfolgeprozesse im Großen, aber natürlich ob der viele Millionen Menschen konnte man nicht gegen jeden ein Verfahren veranlassen, und viele wurden dann auch eingestellt, und die Kritik war insbesondere an den Amnestiewellen, die Anfang der 50er Jahren von den Landesregierungen und der Bundesregierung erlassen wurden, und das nahm die junge Generation eben in den 60er Jahren auf und sagte, wir brauchen konsequente Aufklärung und Ahnung der Verbrechen, und eben Mörder, die zum Beispiel in Auschwitz beteiligt waren, können nicht an maßgeblichen Hebeln der jungen Bundesrepublik sitzen.
Sehr gut, dann hier eine kurze Musik und dann gehen wir hinüber zur nächsten Station. Sehr gut, dann kommen wir weiter zu Theater. Theater, auch ein sehr politisches Thema.
Ja, also das Theater hat sich auch in den 60er Jahren in Frankfurt sehr stark politisiert. Wobei es da verschiedene Spielstätten gab. Es gab nicht nur das Schauspiel, was dann mit der Theaterdoppelanlage einen neuen Ort gefunden hatte ab 1963, was durchaus auch moderne Stücke spielte, auch politische Diskussionen immer wieder aufgegriffen hat, auch Veranstaltungen, Aufführungen unterbrochen hat, um dort Diskussionen stattfinden zu lassen zu den Notstandsgesetzen, beispielsweise auf dem Höhepunkt der Proteste. Es gab noch einen anderen Spielort, der noch viel politischer eigentlich war. Das war das Theater am Turm, das TAT. Das ist da gewesen, wo heute das Metropolis-Kino ist in Frankfurt. Ist dann später umgezogen an die Bockenheimer Warte. Mittlerweile muss es schließen, leider. Damals hat es gestartet als Landesbühne Rhein-Main in den 50ern als eher konservatives Theater, hat sich dann aber in den 60ern stark politisiert und hat spektakuläre Stücke aufgeführt, die eine Wende eigentlich im modernen Theater auch bedeutet haben, wie zum Beispiel vom jungen Peter Handke die Publikumsbeschimpfung. Da haben wir auch ein Programm ausgestellt über diese Publikumsbeschimpfung, auch ein schönes Bild, die praktisch die Rollen zwischen Publikum und Schauspielern umgekehrt hat. Also auf der Bühne sehen Sie dann die 4 jungen Männer, die dort überhaupt kein Stück mehr aufführen, sondern in das beleuchtete Publikum hinab das Publikum ansprechen und im letzten Akt dann auch beschimpfen, also auch als Nazis beschimpfen und diese Vorwürfe an die Vergangenheit des Frankfurter Bürgertums machen. War von Klaus Peimann damals inszeniert, der war damals in Frankfurt. Das hat relativ hohe Wellen geschlagen. Zwar hat das Publikum das zum Teil relativ gelassen aufgenommen, also das Frankfurter Publikum war großstädtisch, tolerant, sicherlich auch einiges gewöhnt schon. Es gab aber durchaus auch Tumulte, und gerade in der zweiten Aufführung soll es dann wohl auch zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Peimann fand das selbst ganz toll, also er hat gesagt, hätte sich als Star gefühlt, als Rolling Stone praktisch, hat er in einem Interview später mal darüber gesagt. Das hat so ein bisschen dann den Kurs des TAT auch weiter bestimmt. Also auch nach 1966, nach dieser Uraufführung, stand das TAT für politisches Theater, für junge Autoren und wurde auch so ein bisschen zum Theater der Studentenproteste und hat das alles aufgegriffen.
Sehr gut. Dann machen wir nochmal eine kurze Pause, weil es geht jetzt auch gleich zur Musik. Wir haben ja auch noch eine Sache vor Radio X. Gab es 3 Fernsehprogramme, habe ich gelernt. Das muss sehr langweilig gewesen sein, oder?
Nein, es war ein durchaus buntes Programm, aber das Fernsehen natürlich eine relativ junge Technik. Ne? Die ARD sendete ja seit den 50ern. 1963 kam das ZDF als zweites Programm hinzu und dann sukzessive die dritten in den verschiedenen Lokalmedien. Und eine Sendung hat natürlich deutschlandweit sehr viel Furore gemacht, 1960 ausgestrahlt, die Hesselbass. Heute würde man sagen, in 3 Staffeln. Zuerst die Familie und der Betrieb und dann eine dritte Staffel mit Herr Hesselbach und ... die leider etwas floppte. Maßgeblich dahinter sind ja ganz viele bekannte Frankfurter Lokalschauspieler, Wolf Schmidt, Lia Wöhr, Liesel Christ, die alle da involviert waren. Der maßgebliche Kopf war aber Wolf Schmidt, der die Hesselbachs schon als Radio ins Radio gebracht hat in den 50er Jahren und dann eben ob des großen Erfolges in den 60ern fürs Fernsehen adaptiert wurde und eines der großen maßgeblichen Programme im HR waren. Die anderen waren so Fasching, teilweise Sportübertragung und natürlich Nachrichten oder bunte Bälle. Aber die Hesselbachs waren so das Aushängeschild, was der HR in den 60er Jahren bundesweit produzierte. Und Wolf Schmidt litt ein bisschen unter seinem Erfolg, weil er wurde immer auf seine Rolle darauf beschränkt und eigentlich wollte er nach 2 Staffeln nicht weitermachen, hat dann andere Projekte probiert und hat sich dann notgedrungen zu einer etwas modifizierten dritten Staffel hinreißen lassen, die aber nicht vollständig abgedreht wurde, weil das dann eher politisch angehauchte Format mit ihm als Kommunalpolitiker beim Publikum weniger ankam. Das ist auch so ein Beispiel dafür, dass natürlich das etwas lethargische 50er Jahre und hatte auch die Heimatverbundenheit auch noch in den 60er Jahren beim Publikum mitschwang. Auch der Hollywood-Film ist in Frankfurt immer präsent mit dem Kino. Einer der maßgeblichen Akteure, Alfred Hitchcock, ganz viele berühmte Filme wie Die Vögel in den 60er Jahren gedreht. Und er war ein reger Frankfurt-Besucher, nämlich weil er in Frankfurt eine enge Freundschaft zu Hein Heckroth hegte, dem Bühnenbildner der städtischen Bühnen, der 1949 auch den Oscar für sein Design für The Red Shoes erhielt. Und Hitchcock war freundschaftlich befreundet mit Heckroth und schätzte sehr seine Meinung. Und deshalb haben wir auch in der Ausstellung ein Bild, wo sich Hitchcock in Frankfurt ablichten ließ auf dem Balkon des Hotel Intercontinental, das ja auch in den 60er Jahren gebaut wurde und das erste 1000-Betten-Hotel in Frankfurt war. Und das Kino wie das Theater war natürlich großen Druck durch das Fernsehen ausgesetzt und viele Frankfurterinnen und Frankfurter wie alle Bundesbürger sehnten sich natürlich nach einem eigenen Fernseh zu Hause und das sorgte natürlich dafür, dass im Theater die Besucherzahlen bedingt zurückgingen, aber beim Kinobesuch deutlich und immer mehr auf Couch und Popcorn zu Hause setzen statt auf den Kinosesseln. Und in der Ausstellung haben wir auch Filmplakate aus den 60er Jahren mit dabei, die so ein bisschen nachempfinden lassen, was denn im Kino lockte. Und es waren natürlich die großen Filme wie Dr. Zhivago oder die James-Bond-Reihe, Western wie Hondo, aber halt auch Filme, die man heute vergessen hatte, 7-mal lockt das Weib oder auch Titeln, die sehr bildhaft sind, wie Geißeln der Erotik. Das spricht natürlich auch dafür, dass das Kino freizügigere Filme produzierte und ist ein bisschen Ausblick auf das, was in der Frankfurter Kinolandschaft für die 70er und 80er dann präsent sein sollte, nämlich dass das Bahnhofsviertel sich zu einem speziellen Programmkino quasi entwickelte, nämlich für erst leichte Sexfilme und dann eben für Hardcore-Erotik. Und das lässt sich auf den Kinoplakaten der 60er schon etwas ablesen.
Ja, also die erste Station in unserer Ausstellung ist die Station Politik. Die haben wir überschrieben mit politische Stabilität. SPD lenkte das weltoffene Frankfurt. In dieser Station gehen wir aber nicht nur auf die Kommunalpolitik ein, sondern auch auf die bundespolitische Ebene. Wir haben da in unserer Vitrine zunächst einiges zu den Kommunalwahlen in den 1960er Jahren ausgestellt. Dabei ist sehr auffällig, gerade im Vergleich zu der heutigen Kommunalwahl, die ja noch gar nicht so lange zurückliegt, wenn Sie sich die Wahlzettel dann anschauen könnten, dass diese Wahlzettel sehr, sehr viel kürzer sind als unsere.
Ich sehe da viel weniger Parteien als heute. Ich sehe ungefähr 5 bis 6, genau. Je nachdem.
Genau, Sie sehen da viel, viel weniger Parteien als heute. Und Sie konnten natürlich noch nicht kumulieren und panaschieren, also hatten Sie auch noch nicht diesen 1 Quadratmeter großen Wahlzettel, sondern eben ein DIN A5 Zettel, wo Sie einfach eine Liste ankreuzen konnten. Von diesen Parteien, die dort draufstehen, hat es auch viele nur ganz kurz gegeben. So 1964 die Nationaldemokratische Wählervereinigung, das war eine Vereinigung ganz am rechten Rand, aus der ist dann auch später die NPD hervorgegangen, die dann 1968 angetreten ist. Die hat es geschafft, auch in die Stadtverordnetenversammlung zu kommen damals für eine Legislaturperiode. Vorher während des gesamten Jahrzehnts wurde die Stadt regiert von SPD als stärkste Kraft, CDU und FDP. Also das war diese Dreierkonstellation, die die Geschicke der Stadt lenkte und die auch alle drei im Magistrat vertreten waren.
Ich sehe hier auch ein paar Wahlkämpfe, Bundestagswahlkampf 1965.
Ja, also der Bundestagswahlkampf hat sich natürlich auch in Frankfurt am Main abgespielt. Als große westdeutsche Stadt sind auch die Kanzlerkandidaten der großen Parteien hier hingekommen. Deswegen haben wir hier auch ein schönes Bild von Willy Brandt, der 1965 nach Frankfurt kam. Auf diesem Bild sieht er, wie er sehr volksnah und leutselig anstößt.
Ich sehe da Bierflaschen, ja.
Ja, genau. Er stößt da an mit den Bauarbeitern, die gerade die Frankfurter U-Bahn bauen, die in den 60er Jahren gebaut wurde.
Auch ein sehr großes Thema für die Frankfurter Stadtpolitik, genau. Und Ludwig Erhard war auch da?
Ludwig Erhard ist natürlich auch gekommen. Dem schlug ein etwas eisiger Wind entgegen. Also man sieht auf diesem Bild, was wir hier ausgestellt haben, dass sich dort offensichtlich Anhänger der SPD versammelt haben und Plakate Plakate gemalt hatten.
Da sieht man, Erhard ist kein Politiker und Ludwig bleibt am Tegernsee.
Genau, Ludwig bleibt am Tegernsee, am Rhein ist es zu stürmisch. Also daran sieht man, dass diese Stadt damals in den 60ern doch sehr SPD-nah war, im Gegensatz zur bundespolitischen Landschaft. Also Ludwig Erhard musste das vielleicht gar nicht so betrüben, weil er hat ja gewonnen. Also die CDU ging ja als stärkste Kraft hervor aus dieser Wahl 1965. Er wurde Kanzler. Und Willy Brandt ist ja bekanntermaßen dann erst 1969 Kanzler geworden. Also erst da gab es dann den ersten sozialdemokratischen Kanzler der Bundesrepublik.
Genau, nach einer langen Herrschaft der CDU dann auch in Koalition.
Ja, wobei es war ja dann keine Alleinherrschaft der CDU, also die hat zunächst dann mit der FDP koaliert. Als das geplatzt ist, gab es ja dann ab 1966 die Große Koalition aus CDU und SPD. Diese Koalition war auch wirklich noch groß im Vergleich zu heute. Das heißt, die hatten dann auch eine entsprechende Zweidrittelmehrheit, konnten die Verfassung ändern mit dieser Zweidrittelmehrheit. Und das hat ganz, ganz viel dazu beigetragen, dass sich ja auch diese Protestbewegung befeuert wurde, die sich als außerparlamentarische Opposition dann verstanden hat und auch das Gefühl hatte, sie müssen auf die Straße gehen, weil es ja überhaupt keine richtige Opposition mehr im Bundestag gibt.
Genau, da kam ja die Große Koalition und die Politik war ja in 65 noch nicht ganz so aufgewühlt, das fing ja dann mit 67, 68 an.
Ja, es fing schon ein bisschen früher an, hat sich dann aber immer stärker aufgebaut. Genau, dazu kommen wir dann später noch. Wir haben die ganzen Proteste auch in aller Ausführlichkeit dargestellt. Aber wirklich maßgeblich daran beteiligt war eben auch diese Bildung der Großen Koalition 1966, die dann die Möglichkeit hatte, die Notstandsgesetze auch entsprechend zu verabschieden, weil sie die entsprechenden Mehrheiten hatte. Und dagegen hat sich dann der Widerstand verstärkt und so ab 66 bis 68 massiv aufgebaut.
Ja. Dann machen wir an dieser Stelle noch mal eine kurze Musik und gehen dann zur nächsten Station.
Ja, Frankfurt machte in den 60er Jahren auch als Theaterstadt von sich reden. Also einmal ganz sicherlich durch den Neubau des Schauspielhauses am damals Theaterplatz, heute Willy-Brandt-Platz, der Bau, der jetzt ja wieder in der Diskussion steht und schon als überholt gilt, als technisch überholt, war damals natürlich ein spektakulärer Neubau, der dann die Oper und das Schauspiel wieder unter einem Dach vereinte. Vorher war das nicht möglich. Das Schauspiel hatte überhaupt keinen festen Ort, an dem es proben und auftreten konnte, weil in dem alten Schauspiel die Oper war, weil die alte Oper wiederum, die es heute gibt.
Ich sehe hier auch Bilder von der U-Bahn. Da wird sie gebaut. Es sind panzerartige Geräte in Bauschächten hier zu sehen. Das sind riesige Bulldozer und das war auch eine schwere Zeit, glaube ich, für die Frankfurter, weil es ein riesen Megaprojekt ist.
Genau. Die U-Bahn in den 60ern realisiert, 1968 eingeweiht mit der Jungfernfahrt, beschäftigte die Frankfurter 5 Jahre, von 1963 bis 68. Und die erste Strecke, die wir heute als U1, 2, 3 kennen, verkehrte von der Hauptwache zum Nordwestzentrum, und tiefe Gräben durchzogen also das Frankfurter Stadtbild. Weil man muss sich vorstellen, die U-Bahn wurde quasi im Tagebau mit großen ausgehobenen Gräben erbaut und darin der Tunnel errichtet, und alle Versorgungsleitungen und Wege, die in diesen Straßen verliefen, mussten eben umgelegt werden. Und natürlich für die, die dort ein Geschäft hatten oder wohnten, war es eine große Belastung, die 5 Jahre dauerte. Nichtsdestotrotz muss man sagen, 5 Jahre ist eine relativ schnelle Zeit für so ein großes Infrastrukturprojekt. Die anderen U-Bahn-Linien, die in den 70er, 80er, 90er Jahren kamen, wurden dann im Tunnelbetrieb vorangetrieben, wie wir es heute bei der Verlängerung der U5 kennen, und stießen im Erdreich auf große Probleme, Felsbrocken, Wassereindrängung und so weiter, und machten diese Projekte noch lang andauernder. Nicht von ungefähr verbindet die U-Bahn die Hauptwache mit der Nordweststadt, weil natürlich große Verkehrsströme hier zu erwarten waren. Und die Frankfurter Stadtpolitik betrachtete den U-Bahn-Bau als größtes Ereignis der Frankfurter Stadtgeschichte im gesamten 20. Jahrhundert. Und es prägt natürlich architektonisch unser Zusammenleben in Frankfurt nicht besonders, aber unser Vorankommen im Verkehr. Und wenn wir das Feld Architektur vielleicht noch ein bisschen betrachten wollen, markante Bauten, welche entstanden in den 60ern oder welche wurden in den 60er Jahren geplant, müssen wir konstatieren, dass die Architektur der 60er sehr vergänglich ist. Also markante Bauten, um ein paar zu nennen, die Theaterdoppelanlage 1963 realisiert, der Henninger Turm 1961, die Universitätsbibliothek, der AfE-Turm, die Jahrhunderthalle, das Stadtbad Mitte. Das waren so maßgebliche Bauten und ganz viele natürlich Hochhausbauten für Versicherungen, Banken und so weiter. Und wenn Sie mal so kurz drüber nachdenken, viele dieser Bauten sind heute im Stadtbild nicht mehr präsent oder in anderer veränderter Form. Der Henninger Turm natürlich in neuer Form wieder entstanden, das Stadtbad Mitte überbaut, die UB steht auch zur Disposition, was damit geschieht. Der AfE-Turm mittlerweile gesprengt und abgerissen, und auch 2 weitere Bauprojekte, die im Geiste der 60er entstanden sind, nämlich das Technische Rathaus und der Anbau oder der Neubau des Historischen Museums, sind ja heute nicht mehr existent. Sie wurden in den 60er Jahren geplant, in den 70er Jahren realisiert. Und auch hier zeigt sich die Bürgerbeteiligung bei architektonischen Fragen, nämlich die Freunde Frankfurts haben massiv Unterschriften gesammelt gegen den Bau des Technischen Rathauses und des Historischen Museums, und das alles können Sie in der Ausstellung nacherleben.
Kommen wir nun zu einem großen Thema, nämlich das Thema Flughafen, Startbahn West, sehe ich hier.
Genau, der Flughafen für Frankfurt ganz maßgeblich, natürlich für alle im steigenden Wirtschaftskonsum, für die ersten Urlaubsreisen, aber auch eben für den Frachtverkehr. Aber natürlich mehr Flugverkehr sorgt auch für mehr Belastung für alle umliegenden Gemeinden. Und während die Frankfurter Politik durchaus für einen Flughafenausbau waren die umliegenden Gemeinden, also Mefelden, Waldorf, Neu-Isenburg und Offenbach, also gerade die südlich gelegenen, natürlich dagegen. Und so schufen sich dort schon in den 60er Jahren die ersten Bürgerinitiativen, die überlegten, wie man den Flughafenausbau mindern könnte und was an den Flugrouten geändert werden könnte, damit eben weniger Lärmbelastung vorliegt. Die heute präsente Diskussion um die Startbahn West nahm schon in den 60ern Fahrt auf, weil dort der erste Ausbauplan für den Flughafen beschlossen wurde, Verlängerung der Startbahn und eine weitere Start- und Landebahn und Verlängerung einer weiteren Startbahn. Und zunächst verlagerte sich aber die Diskussion an die Gerichte, weil der Bauplan immer von den Gerichten kassiert wurde, wegen Formfehlern, wegen Ausbaustufen und so weiter. Und der bürgerliche Protest entsteht dann erst in den 70er Jahren gegen den Ausbau, während sich in den 60er Jahren maßgeblich die Gerichte mit diesen Baufragen befassen. Nichtsdestotrotz, Initiativen, gerade bei Felden und Waldorf um Pfarrer Oser, erreichen, dass man darüber nachdenkt, wie man denn die Bürger vor dem Fluglärm schützen kann. Das sind Dinge, die wir heute alle kennen, also Nachtflugverbot, andere Start- und Landebahnen über unbebautes Gebiet, überhaupt Messung von Lärmpegeln oder auch Emissionsschutz und oder ein Bürgertelefon, wo man anrufen kann. All das sind Errungenschaften, die in den 60er Jahren diskutiert wurden und stellenweise auch schon realisiert wurden.
Sehr gut. Dann gibt es ja hier auch noch etwas, und zwar die boomende Wirtschaft und infolgedessen eine neue Gruppe von Menschen, die hier zuziehen und die damals noch Gastarbeiter Schauspielerinnen hießen.
Ja, genau. Also in den 60er Jahren boomte die Wirtschaft auch in Frankfurt. Also das Jahrzehnt des Wirtschaftswunders sind ja die 50er Jahre im Nachhinein, aber die 60er Jahre zeichneten sich ebenfalls durch kontinuierliches Wirtschaftswachstum aus, wenn auch nicht mehr durch diese sehr, sehr hohen Zuwachsraten wie dann nach dem Krieg direkt in den 50ern. Aber es herrschte weiter Vollbeschäftigung das gesamte Jahrzehnt, eigentlich bis ja zum Ölpreisschock dann Anfang der 70er, als Deutschland, also die Bundesrepublik, zum ersten Mal sowas wie Arbeitslosigkeit dann wieder erlebte. In den 60ern war das so noch nicht vorstellbar. Im Gegenteil, es fehlten Arbeitskräfte. Also entschloss man sich, Arbeitskräfte aus dem Ausland anzuwerben. Das begann schon in den 50ern. Mitte der 50er wurde dann der erste Anwerbevertrag mit Italien geschlossen. Folgerichtig war auch die erste größere Gruppe, die in die Bundesrepublik kam und auch nach Frankfurt kam, waren Italiener und Italienerinnen. So seit 1960 auch in größerer Zahl hier in der Stadt ansässig als Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen. Die wurden nicht nur in der Industrie eingesetzt, also die großen Industrieunternehmen waren zum Beispiel die Höchst AG hier in der Stadt, machten Milliardenumsatz, 10 Milliarden Ende des Jahrzehnts der 60er, Neckermann als riesiger Versandhandel vor Online-Handelzeiten, boten alles an, was man praktisch verschicken konnte oder auch nicht verschicken konnte, inklusive Fertighäusern in ihren Katalogen später. Also nicht nur die hatten einen wahnsinnigen Arbeitskräftebedarf, das zog sich durch. Also auch die Stadtverwaltung hat Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen beschäftigt. Pflegenotstand war in den 60ern durchaus schon ein Stichwort. Es kamen die ersten Schwestern aus Korea in Frankfurt an in den 60er Jahren, die dann ja auch geblieben sind, in den Krankenhäusern hier gearbeitet haben. Also Dinge, die wir auch heute kennen, spielten damals durchaus schon eine Rolle. Und so wurden eben diese Menschen aus dem Ausland gezielt angeworben und Gastarbeiter genannt und bezeichnet, was ja impliziert, dass man davon ausging, die kommen für ein paar Jahre, helfen hier aus und ja.
Sie sind geblieben, weil es gab 1973 einen Anwerbestopp und dann musste man sich auch mal Gedanken machen, was passiert mit Schulen, weil es kamen ja nicht nur junge Männer, auch junge Frauen und dann blieben Familien mit Kindern, die alle heute Frankfurter sind.
So ist es. Also das mit der Gastarbeit, das war eine falsche Annahme. Die Menschen sind gekommen, um auch zu bleiben und es wurden nicht nur Männer angeworben, es waren auch Frauen dabei, ein kleinerer Anteil, es waren überwiegend Männer, aber auch die Männer haben natürlich den Wunsch gehabt, hier nicht alleine zu leben, sondern ihre Familien nachkommen zu lassen. Und deswegen ging das Konzept nicht auf. Also wir zeigen in der Ausstellung, dass die Unternehmen für die Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen so eine Art Lager gebaut haben, wo sie dann untergebracht waren, in Mehrbettzimmern nach Geschlechtern getrennt. Aber weil sie nicht einzeln geblieben sind, sondern die Familien eben nachkamen, mussten sie sich hier dann auch auf dem Wohnungsmarkt umsehen. Auf dem damals schon sehr schwierigen Wohnungsmarkt, der für diese Menschen noch viel, viel schwieriger war. Sich dort Wohnungen mieten, waren dann auch Vermietern ausgesetzt, die diese Notlage ausnutzten, sie zu sehr hohen Mieten in sehr kleinen Räumen, zum Teil in Kellerräumen, mehrere Familien zusammenfärchten, die das auch bewusst nutzten, um Wohnungen zu entmieten. Also im Westend gab es diese Bestrebungen, dort gezielt an Gastarbeiter zu vermieten, um diese Häuser leer zu bekommen und dann die Häuser gegebenenfalls auch abreißen zu können und neu bebauen zu können mit Bürohochhäusern. Also das traf auch, diese Gentrifizierung, würde man das heute nennen, spielte auch durchaus damals schon eine Rolle. Und das war ein schwieriger Prozess, sich hier praktisch zu etablieren. Es war auch ein schwieriger Prozess der Integration, weil es zunächst keine Konzepte gab dafür, dass auch Kinder kamen und integriert werden mussten in die Kindergärten und vor allen Dingen auch in die Schulen, also auch sprachlich integriert werden mussten.
Ich habe auch gelernt, dass es bis in die 70er Jahre oder sogar Ende der 70er Jahre Schulen gab, die nur in Türkisch unterrichteten. in der Hoffnung, die Leute würden wieder zurück in die Türkei gehen. Und dass man erst dann auf die Idee kam, nicht bilingual, aber auch Deutsch zu unterrichten.
Ja, also Frankfurt hat relativ früh, so kann man sogar fast sagen, darauf reagiert und hat auch Integrationskonzepte entwickelt. Es gab dann 1962 das Centro Italiano, was für die italienischen Gastarbeiter eingerichtet wurde. Es folgten dann andere Zentren für alle anderen Gastarbeitergruppen. Das wurde den Wohlfahrtsverbänden aufgetragen, sich um diese jeweiligen Gruppen zu kümmern. Und dort sollte dann auch ein Angebot, ein soziales Angebot, auch ein sprachliches Angebot gemacht werden. Aber was Sie schon sagen, der Schwerpunkt war tatsächlich, dass dort auch in der Landessprache, also auf Italienisch, ein Angebot für die Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen gemacht wurde. Und es nicht so sehr darum ging, dass sie wirklich Deutsch lernten. Also weder die Erwachsenen noch die Kinder. Und das hat in den Schulen gedauert bis eben Anfang der 70er, bis man da ein System etabliert hat mit Sprachkursen, Vorlaufkursen für die Kinder. Und da kam dann auch schon der Anwerbestopp. Also das war relativ spät, aber die Stadt hat sich da durchaus Gedanken gemacht und hat das Problem natürlich gesehen und sich da um die Integration zunehmend bemüht. Und ja, heute prägt das die Gesellschaft der Stadt ganz maßgeblich, diese Zeit. Also
eine sehr interessante Ausstellung insgesamt. Ich kann den Besuch nur dringend empfehlen. Kann man vielleicht noch ein paar Daten erfahren, von wann bis wann ist die Ausstellung hier sichtbar und wie geht das unter Corona-Bedingungen? Herr Dr. Heffner, Frau Dr. Matron, ich bedanke mich ganz herzlich und wir laden alle Hörer hier ein, in diese Ausstellung zu kommen. Redakteur im Studio war Thorsten Sinning.